Ja, das ist ja das Thema für heute. Nochmal zurück. Das mit die Jesus-Entscheidung an der Abbruchkante. Und ich dachte mir heute Morgen, endlich ist 1. März, dass ich mit meiner Predigtreihe anfangen kann. Ich habe das schon im Herbst vor Weihnachten gedacht. Kommendes Jahr, also jetzt heuer, möchte ich die Sache mit Karfreitag und Ostern einfach bewusster machen und uns mehr darauf hinführen. Manchmal könnte es passieren, man hat halt einen Sonntag nach dem anderen und dann ist Ostern. Vorher war noch schnell Karfreitag und dann ist das Thema schon vielleicht vorbei. Und mir ist wichtig, dass wir dieses Jahr mehr darauf zugehen, mehr bewusst erleben und uns auch innerlich darauf vorbereiten, auf die ganze Passionsgeschichte, auf das Leiden Jesu. Die Passionszeit, das sind ja 40 Tage, nur 40 von 365 Tagen im Jahr. Und an diesen 40 Tagen können auch mal andere Gedanken und Themen bedacht werden, die sich eben um das Leiden Jesu beschäftigen und darum drehen. Wir wollen in der Passionszeit uns bewusst machen, dass Jesus gelitten hat. Und da mal hinhören, was war denn eigentlich? Ihr wisst sicherlich aus eurem persönlichen Leben, wenn Menschen was Schweres erleben und leiden, wie wichtig das ist, dass man ihnen überhaupt mal zuhört und sie davon reden dürfen. Wir wollen zuhören über den Leidensweg Jesu. Wir denken daran in der Passionszeit, dass er ja gekreuzigt wurde für unsere Schuld, für meine Schuld. Um unseretwegen ist er geschlachtet worden. Und der dritte Aspekt für die Passionszeit ist, dass ich mich in seinem Leiden auch wiederfinden kann. Wenn Menschen leiden, in einer Not sind, hilft es sehr, wenn sie wissen, und Gott versteht mich. Und Gott kennt das. Jesus hat auch leiden müssen. Und er hat Verständnis und bei ihm fühle ich mich geborgen. Und in der Geschichte, die heute drankommt, da so sagen manche Theologen, das ist sozusagen die Grundlage, die theologische Grundlage von der ganzen Passionsgeschichte. Da kommt schon alles vor, was dann am Ende am Kreuz final zum Punkt kommt. Ja, jetzt aber geht's los. Lukas Kapitel 4, die Verse 16 bis 30 in paar Abschnitten, das ist ein bisschen längerer Text, aber ist eine tolle Übersetzung und ihr könnt mitlesen und ihr werdet da gut mitkommen. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden, den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden: Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Doch dann sagten sie: Ist das nicht der Sohn Josefs? Jesus antwortete: Sicher werdet ihr mir jetzt das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilf dir selbst. Wir haben von den großen Taten gehört, die du in Kapernaum vollbracht hast. Vollbring doch solche Wunder auch hier in deiner Heimatstadt. Weiter sagte er: Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimatstadt anerkannt. Ich sage euch, wie es wirklich ist. Zur Zeit des Elia gab es viele Witwen in Israel. Damals regnete es 3 Jahre und 6 Monate nicht. Große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern nur zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Ebenso gab es zur Zeit des Propheten Elia viele Aussätzige in Israel. Aber Elia hat keinen von ihnen geheilt, sondern nur den Syrer Naaman. Alle in der Synagoge wurden wütend, als sie das hörten. Sie sprangen auf und trieben Jesus aus Nazareth hinaus, bis an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut ward. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Nazareth. Nazareth, die kleine Stadt, die Heimatstadt von Jesus, Nazareth, eine Stadt auf dem Berg. Auf dem Berg, und daneben gab es Steinbrüche. Da hat man Kalksandstein abgebaut und da gab es eben größere Steinbrüche und da gab es dann vom Berg zum Steinbruch eine große Abbruchkante, die war tief genug, dass wer darunter fällt, runtergeschubst wird, dass der wahrscheinlich stirbt, dass er tot ist. Bis ins 19. Jahrhundert hinein hat man übrigens auf alten Bildern von dieser Abbruchkante das noch sehen können. Mittlerweile durch Erosion oder Baumaßnahmen, keine Ahnung, wirkt es ein bisschen abgeflacht und nicht mehr so bedrohlich, wie es wohl damals der Fall war. Jesus geht also in seine Heimatstadt. Sein Kommen ist ja zu Beginn seines Dienstes fast so etwas wie eine Antrittspredigt. Und da geht es um Grundsätzliches. Und er macht es zu Hause in seiner Heimatstadt. Das ist vielleicht so, wie wenn ein Theologiestudent nach dem Studium in seine aussendende Gemeinde geht und alle freuen sich, dass sie ihn sehen. Den haben wir doch damals ans Seminar geschickt und was aus ihm geworden ist. Und das sind sie, ehemalige Nachbarn, Spielkameraden. Natürlich, er ist ja da aufgewachsen. Mit manchen von ihnen hat er zusammen gespielt. Verwandte, Bekannte, Menschen, die genau wissen, den kennen wir schon so viele Jahre. Wir kennen ihn doch, diesen Jesus. Wir kennen ihn doch. Und doch ist er anders. Und doch wird er sich hier als ganz anders erweisen, wie sie ihre festen Erwartungen und Wünsche und Forderungen haben, wie Gott zu sein hat, wie der Messias, wie Jesus, der Sohn Josef, zu sein hat. Wir lernen ja aus der Bibel, dass auch wir offen sind dafür, dass Jesus noch anders ist, als wir bisher immer dachten, dass wir noch dazulernen können. Dass Gottes Realität und Wirklichkeit über das hinausgeht, was wir schon immer dachten. Dass wir noch offen sind für neues Reden und dass Gott eben noch mehr ist als das, was wir bisher immer wussten. Zustimmung und Ablehnung. Zunächst Begeisterung. Tolle Predigt und den Armen und so weiter und den Unterdrückten und in Gefangenen, da dachte ich auch an unsere iranischen Freunde, das ist auch ein Wort für sie, dass Jesus als Messias Gottes auch die Botschaft hat für Menschen, die gefangen sind, die unterdrückt sind. Das wird hier extra erwähnt in diesem Text. Aber dann kommt die Frage auf, wir haben ja von dir gehört, dass du so große Dinge tust, Wunder in Kapernaum, in anderen Städten. Wir möchten auch ein Wunder haben. Wir wollen auch was davon, dass du so ein Prophet bist, so ein großer Mann und Zeichen und Wunder haben. Was haben wir davon? Gib uns auch was. Wir haben von den großen Taten gehört, vollbringe doch solche Wunder auch in deiner Heimatstadt, sagt der Text. Jesus geht nicht darauf ein und auf einmal schlägt es um. In Wut, in Zorn, in Wut und irgendwie von einem Moment auf den anderen sind scheinbar alle davon erfasst. Und wir haben ja im Predigtext gehört, sie treiben ihn als ganze Masse, als Mob an die Abbruchkante, um ihn dort runterzuschubsen, damit er stirbt. Wie kann das sein? Warum sind Menschen so? Ich habe mir überlegt, wenn es tatsächlich zu einem Lynchmord gekommen wäre, es war ja hier dann so nicht. Jetzt stellt euch mal vor, es wäre zu diesem Lynchmord gekommen und dann kommt ein hoher Beamter aus Jerusalem, um diese Sache zu untersuchen und festzustellen, wer denn, was denn genau war und wer denn da beteiligt war und wer sind denn die Schuldigen. Und vielleicht würde er keine Schuldigen finden. Vielleicht würde jeder sagen, ich habe ja nur zugeschaut. Ich war ja nur ganz am Rande. Ja, meine Finger haben ihn berührt, aber ich bin ja von hinten geschubst worden. Oder wegen mir ist er da nicht runtergefallen. Ich war es nicht. Oder waren es doch alle? Sind irgendwie alle schuldig? Wenn Jesus am Kreuz für die Sünde der Welt gestorben ist, wenn Paulus schreibt, er ist um euretwillen gestorben, dann auch um meinetwillen. Hier findet eine Menschenjagd statt, so würde man das heute nennen, und man glaubt es nicht, das gibt es auch heutzutage. Man liest es manchmal in den Nachrichten, kriegt es mit, in verschiedenen Bereichen, auch in Deutschland. Ob das nun Ausländer sind oder farbig oder was auch immer. Eine Sache, habe ich herausgelesen aus dem Jahre 24, da gab es sowas in Rostock, da wurde ein junger Mann, und es wird in der Zeitung beschrieben, dass er eine dunkle Hautfarbe hat. In Klammern, das war bloß, ich weiß nicht, Dreck. Also der war, so wird es beschrieben, ist ein ganz normaler Deutscher als Obdachloser, der eben oft an der Sonne war und hat deswegen so eine dunkle Hautfarbe. Und irgendwelche Leute haben mit Social Media Nachrichten gesagt, das wäre ein ganz gefährlicher Mann. Und das ging so rum in der Stadt, so schreibt es die Zeitung. Und dann haben ihn welche gesehen, haben rumgeschrieben, da ist er. Und dann sind 20, 30 Leute zusammengekommen und haben auf den eingeprügelt und eingeschlagen. Und er wäre beinahe gestorben, aber es haben ihn Leute auch herausgezogen. Ein anderes Beispiel, am 7. November 24 in Amsterdam, ein großes Fußballspiel, Europa League Party. Und da kommt eine Mannschaft aus Tel Aviv, die dort spielt, und da bringen sie ihre Fans mit, wie überall beim Fußball. Und nach dem Fußball passiert sowas wie eine Hexenjagd, wie eine Menschenjagd auf alle israelischen Fans. Man kann sie vielleicht mit Kippa oder mit was, in Amsterdam. Vielleicht erinnern sich noch einige an die Nachrichten, die damals durch die Welt gingen. Und das passierte dort. Von einem Moment auf den anderen war das so, für alle jüdischen Menschen, die man da erkannt hat, wurden gejagt und geschlagen und getreten und was weiß ich nicht alles und so weiter. Ein Jahr später hat man das natürlich auch von der Fußballseite her groß untersucht und so weiter. Und dann habe ich gelesen, dass bei einem anderen nächsten Europa League-Spiel nächstes Jahr die israelische Mannschaft ohne ihre Fanclub spielen musste. Weil wenn die Fans aus Israel kommen, das ist ja dann ein Risikofaktor und die dürfen nicht kommen. Ja, so ist es, kein Kommentar. Wir lesen manchmal bei OM die Missionsberichte von Menschen, von Christen, die verfolgt werden. Und manchmal ist da auch dieses Muster, dass eine Menschengruppe, ein Mob aus dem Dorf, aus der Nachbarschaft, die Christen verfolgen, jagen, die Häuser anzünden und was auch immer. Einige aber versuchten zu helfen. Im Bibeltext wird davon nichts gesagt und kommt da nicht vor, aber in anderen Geschichten und Beispielen gibt es das immer wieder. Aber wie das ist mit dem Helfen, wie wichtig das ist, das liest man immer wieder und manche von euch haben das wahrscheinlich auch bei Dokumentationen gelesen und gehört, gerade in Bezug auf den Holocaust, wie oft das schmerzhaft gesagt wurde. Damals, viele haben das so empfunden, es gab keinen, der geholfen hat. Und das war für viele von den verfolgten Juden das Schlimmste, dass keiner der anderen irgendwie was gesagt hat oder dagegen aufstand oder geholfen hat. Wir wissen, das gab es schon. Die Personen, die das gesagt haben, haben es halt in ihrem Umfeld nicht erlebt. Aber es gab auch damals in der Zeit viele Menschen, die geholfen haben, Leute versteckt haben, dagegen vorgegangen sind, soweit sie halt konnten. Und auch in Rostock bei diesem jungen Mann gab es Leute, die eingegriffen sind und das Schlimmste verhütet haben. Und selbst in Amsterdam, wie da die jüdischen Fußballfans gejagt wurden, gab es auch Menschen, die eingeschritten sind und dagegen gegangen sind. Sowas gibt es dann doch immer wieder. Menschen, die laut rufen, aufhören, die versuchen einzuschreiten, die versuchen weitere Personen um Mithilfe zu bitten, die vielleicht auch Menschen helfen, sich zu verstecken, sie versorgen, eine Haustür aufmachen, die man fliehen kann. Und du und ich denke mir, wir wären lieber bei den Menschen, die versuchen zu helfen, als bei den Schaulustigen und Mitläufern. Wir wollen lieber dort sein, auch wenn es auch Konsequenzen haben kann. Aber eigentlich wollen wir lieber dort sein, in dieser Gruppe. Ablehnung oder Jesus in sein Haus lassen. Ablehnung ist ja die Grundform in der Passion Jesu, dass er abgelehnt wird. Das Wort Gottes wird abgelehnt. Er als Messias, als Sohn Gottes wird abgelehnt. Bis hin, dass er dann am Kreuz stirbt, wo all das sich kumuliert und er am Ende sogar sagt, ich bin ganz alleine, sogar mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier in diesem Bericht wird es schon vorweggenommen und auch da ist diese grundsätzliche Form der Passion die Ablehnung. Im Johannesevangelium Kapitel 16, 9 heißt es, die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Jesus sagt, dass sie mich ablehnen als Sohn Gottes, als Messias, als die Tür zu Gott, dass sie mich ablehnen. Stattdessen machen andere Menschen die Tür auf und lassen ihn in ihr Haus, in ihr Lebenshaus. Das gibt es auch. In Jesus verstanden und geborgen. Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. In dem, was er selbst erlitten hat, und ich erweitere das ein bisschen auf diese Ablehnung und auf diesen Bericht, der hier in dem Bibeltext heute dran ist. Und dann kann man das nachvollziehen, dass, weil wir lesen und hören, dass Jesus alle möglichen Formen von Ablehnung, von Verfolgung, von Ungerechtigkeit selbst erfahren hat, fällt es uns leichter, bei ihm Verständnis und auch Trost zu finden, weil wir durch diesen Bibeltext ja auch hören, er kennt das. Er kennt das. Er kennt das Gefühl, wenn man abgelehnt wird, ein bisschen mehr Ungerechtigkeit, die Menschenmasse, ein Mob tut sich zusammen, bis hin zum Kreuz. Er kennt alle Formen des Unrechts, des Leidens und das hilft und da fühle ich mich verstanden und geborgen, Psalm 23, und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite, dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Auch das ein wesentlicher Aspekt von der ganzen Passionszeit, vom Leiden Jesu, dass ich mich bei ihm verstanden weiß und das stärkt und gibt Kraft und vermittelt, dass Gott bei mir ist, auch in schweren Situationen. Der letzte Punkt, die Jesus-Entscheidung an der Abbruchkante. Hier hat sich ja Jesus auch entschieden. Er hat sich entschieden, nein, heute bin ich nicht das Opfer, sondern er geht durch die Menge durch und zieht seine Wege. Wie kann man sich das vorstellen? Auf einmal dreht er sich um und ganz souverän als der Sohn Gottes, als der Messias, lässt er alle stehen, die ihn so bedrohen und jagen und geht einfach durch die Menschenmasse hindurch und zieht seine Wege. Die Jesus-Entscheidung an der Abbruchkante auch für die anderen Menschen, die sich vielleicht in dem Moment, haben sie doch davor zurückgescheut, den letzten Schubser zu geben? Haben sie sich da doch entschieden, nein, das mache ich nicht, das darf ich nicht tun, das mache ich nicht? Die Situation wird ja dann da im Detail nicht weiter beschrieben, aber man kann es sich vorstellen. Oder in den Abbruchkanten unseres Lebens. Wollen wir dann Gott aufgeben, Gott verlassen, uns gegen ihn entscheiden oder eben für ihn entscheiden, gerade auch in den Abbruchkanten meines Lebens, in den, was manche nennen, Schicksalsschläge und scheinbar hat Gott nicht gehört oder wie auch immer. Und es gibt immer wieder Menschen, die in solcher Situation ihren Glauben oder was auch immer alles hinwerfen und sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und es gibt Menschen, die dann erst recht ihr Leben Jesus übereignen und sagen, jetzt erst recht will ich mich Gott anbefehlen und mich in seine Hände legen. Man kann nie tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und die ihre Jesus-Entscheidung gerade an so einer Abbruchkante in ihrem persönlichen Lebenslauf treffen. Eine Entscheidung für den Herrn, für Jesus. Also im Alltag oder in Krisenmomenten. Die Frage von den vielen Menschen, die da unterwegs waren, und die Frage, wo stehe ich? Wo stehe ich in meinem Verhältnis, in meiner Beziehung? Bin ich Zuschauer, Beobachter? Bin ich irgendwie mit dabei, aber am Schluss will ich es nicht gewesen sein? Oder bin ich tatsächlich? Oder bin ich derjenige, der versucht zu helfen? Halt, stopp, das ist Unrecht. Jesus, bei mir findest du Schutz. Komm in mein Haus, komm in mein Leben. Da findest du Geborgenheit. Und wenn wir nachher das Abendmahl zu uns nehmen, dann ist damit verbunden auch die Anteilnahme an der Person Jesu, an seinem Leiden, aber auch die Anteilnahme an seiner Vergebung und an seiner Gnade. Amen.